Das Jazzgespräch.
Wir sitzen in unseren warmen Zimmern und während draußen die Welt untergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge des Jazzgesprächs. Wenn ihr diese Folge irgendwann hören werdet, dann ist die Welt offensichtlich doch nicht untergegangen. Dann haben wir noch geschafft, das zu posten. Im Moment schaut es aber schlecht aus. Dieter, wie ist
Ja,
es bei dir?
es ist tatsächlich so, ihr Lieben, lieber Stefan, ihr Lieben, alle seid gegrüßt ein letztes Mal von diesem Planeten. Ja, die Chancen stehen schlecht, würde ich sagen. Aber ich meine, es ist nicht vorbei, bevor es nicht vorbei ist, hat ein kluger Mann einmal gesagt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne starten wir doch einfach in unser Jazzgespräch hinein.
Genau, das machen wir. Heute haben wir ein Thema, das etwas ungewöhnlich ist, und ich gebe es gleich zu, ich bin auf die Idee gekommen, das zu machen heute. Warum gerade dieses Thema? Ja, wir sind 60 Jahre alt geworden, ich glaube, das darf man sagen. Und das war für uns Anlass, uns über unser Geburtsjahr 1964 zu unterhalten. Deswegen machen wir das heute.
Ja, so simpel können die Dinge manchmal sein. Ich finde es deswegen lustig, weil die Regeln, die wir uns gemacht haben, sind sehr weit gefasst. Wird natürlich nicht nur um Jazz gehen, sondern ein bisschen so, wie wir musikalisch sozialisiert wurden, wie wir uns selber in unserer musikalischen Entwicklung seit dem Jahr 1964 erlebt haben. Und vor allem, würde ich sagen, wollen wir ein bisschen darauf schauen, was sich denn in diesem Jahr 1964 so in der Musik und vielleicht auch ein bisschen so überhaupt, was sich in diesem Jahr 1964 so getan hat auf dieser Welt, die jetzt demnächst untergehen wird.
Weißt du noch, in welchem Krankenhaus du auf die Welt gekommen bist?
Oh, spannende Frage. Ich glaube im Allgemeinen Krankenhaus in Wien.
Ah, im alten allgemeinen Krankenhaus, nehme ich mal an.
Das wird dann noch das Alte gewesen sein, ja.
Verstehe. Weißt du, wer Bundespräsident war im Jahr 1964?
Gute Frage. Es ist definitiv noch nicht Franz Jonas gewesen, würde ich sagen.
Warum erinnern wir uns immer an Franz Jonas?
Naja, gute, spannende Frage. Also ich kann dir sagen, ich glaube, ich erinnere mich deswegen daran, weil es der erste Bundespräsident ist, den ich wirklich bewusst erlebt habe. Und nachdem ich 64 noch gar nichts bewusst erlebt habe, kann das nicht gewesen sein, weil das war halt dann irgendwie einfach zu lange.
Ich glaube nicht, dass du den Franz Jonas bewusst erlebt hast. Du kannst dich deswegen an Franz Jonas erinnern, weil er in jedem Klassenzimmer gehängt ist. Also nicht er, sondern sein Foto.
Naja, Herr Professor, könnte natürlich auch sein.
Ja,
Also
ich glaube schon. Schwarz-Weiß-Foto.
jetzt verrat
Ja.
es doch einmal, wer Bundespräsident war, da warst du es auch nicht.
Na, ich wusste es natürlich nicht. Ich hab nachgeschaut. Es war Adolf Scherf
Adolf Scherf,
bis
ja.
zum Jahr 65. Ja.
Du, ich finde überhaupt spannend, was sich in diesem Jahr so insgesamt auf der Welt getan hat. Zum Beispiel ist Cassius Clay, der später dann als Muhammad Ali der wichtigste und größte Boxer der Weltgeschichte wurde, zum ersten Mal Weltmeister im Schwergewicht geworden.
Genau, ja. Und in den USA wurde ein Gesetz gegen die Rassentrennung unterzeichnet.
Richtig. Und Nelson Mandela musste in diesem Jahr seine lebenslange Haft antreten.
Ach, das wusste ich nicht, ja.
Ja.
Ja, dann noch paar weitere historische Momente. In der UdSSR, der Sowjetunion, wurde Nikolai Chruschtschow abgesetzt.
Ja, und die Volksrepublik China hat zum ersten Mal auf einem Testgelände im Nordwesten Chinas eine Atombombe in die Luft gesprengt.
Ja, während USA Nordvietnam bombardiert hat.
Ja, es gab auch erfreuliche Sachen. Zum Beispiel ist im US-Bundesstaat Michigan der erste Ford Mustang von den Laufbändern, von den Montagebändern gefahren und hat dann seine Erfolgsgeschichte auch durch diverseste coole Filme angetreten.
Erst da hat er recherchiert. Wahnsinn, ja. Und die Beatles erobern die Welt.
Aber bevor die Beatles die Welt erobern und wir zur Musik kommen, möchte ich noch nicht unerwähnt lassen, dass mit Sidney Poitier der erste farbige Schauspieler einen Oscar als bester Hauptdarsteller gekriegt hat.
Das war schon 64.
Ja.
Der hat geheißen, wie hat denn der geheißen, der Film?
Oh Gott, in der Hitze der Nacht, kann das
In der
sein?
Hitze, genau, in der Heat of the Night, ja.
Ja.
Richtig, ja.
Übrigens ist das auch das Jahr gewesen, wo der Babyboom, weil auch wir sind Okay, Boomer, seinen Höhepunkt, zumindest in Deutschland erreicht hat. Da wurden nämlich 1,3 Millionen Babys geboren. Ich glaube, auch das sollten wir nicht unterschlagen. Wir sind,
Von uns gibt es viele.
von uns gibt es viele. Und übrigens auch die wunderbaren Damen Michelle Obama und Kamala Harris wurden im selben Jahr wie wir geboren. Fühlen
Oh,
wir uns stolz.
das wusste ich nicht. Ja.
Ja.
Na gut, hast du noch weitere historische
Nein, du hast ja gerade eh den Reigen so richtig schön
Neuigkeiten?
hingebogen in Richtung Musik und ich glaube, da sollten wir uns auch
Ja.
hinwenden.
Na, das war ja überhaupt mein Punkt. Also 1964 Musik, die in dem Jahr entstanden oder veröffentlicht wurde, war im Jazz gar nicht schwierig. Ja. Da waren so viele Sachen dabei, über die wir schon geredet haben. Aber ich mir dann dachte, aber was ist eigentlich mit der Popmusik? Ja? Und dann habe ich mal in meine Platten- und CD-Liste geschaut und da habe ich aus 64 praktisch gar nichts gefunden. Ja? Und das ist nicht weiter verwunderlich, weil der Pop ist erst im Entstehen gewesen im Jahr 64.
Ja, aber Stefan, wie er sich zu Wort gemeldet hat, muss ich sagen, das war dann schon ein riesiger Aufschrei. Glaubt man den Annalen und dem Internet, weil auf dieses berufen wir uns wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Dingen,
Ja.
die wir euch erzählen, war das eigentlich der Start der British Invasion in den USA? Die Beatles haben mächtigst losgelegt. Wann das stimmt, sind sie das erste Mal in diesem Jahr mit 5 Singles auf den Plätzen 1 bis 5 in den US-Charts gewesen
Ich
und
habe da
taten.
ein bisschen eine andere Statistik. Sie waren in den US Top 40 11-mal.
Na bitte, das auch
Ja.
das, beides wird wahrscheinlich stimmen.
Ja.
Und tatsächlich ist in diesem Jahr eine von den Platten entstanden, die, ich gestehe es, auch für mich bis heute Gültigkeit haben, mich in meinen wirklich sehr, sehr jungen Jahren, so als Bub mit 10 Jahren, heftigst begleitet haben
Jetzt sind wir gespannt.
bei meinen ersten Liebesschmerzen. Und es handelt sich um A Hard Day's Night, für mich aus dem Jahr 1964, Stefan.
Hard Day's Night. Ja, komischerweise führt die Playlist, die zu dieser Sendung natürlich auch existiert und auf Spotify abrufbar ist, unter dem Profil Stefan Rosmanit, an erster Stelle And I Love Her von Hard Day's Night an.
Also bitte, was für ein genialer Zufall. Ich meine, da waren auch andere Kracher drauf, eben der Song selber, der titelgebende A Hard Day's Night, I Should Have Known Better. Wenn ich das nur sage, dann höre ich es bereits in meinen Ohren auf einem alten Singleplattenspieler, so einem mobilen Gerät in einen Schuppen gespült mit lauter Fashion-Mädels, die ich nicht erreichen konnte, weil ich ein dicker, hässlicher Bub war.
Aber nicht
Naja.
natürlich 1964, sondern wahrscheinlich erst 1976.
Ja, mit einer gewissen Zeitverzögerung haben die Beatles dann bei mir eingeschlagen. Übrigens auch die Rolling Stones haben ein bemerkenswertes Album in diesem Jahr herausgebracht. Mehrere wahrscheinlich sogar, aber das, was mir persönlich durchaus, ja, eigentlich auch heute noch ganz gut gefällt, hat einen Titel, von dem ich befürchte, dass ich ihn wahrscheinlich jetzt falsch aussprechen werde. Es ist nämlich so eine Nummernmagie. 12x5.
Ich würde eher sagen, 12 times 5.
Ja, das ist mit Sicherheit, ergibt es mehr Sinn. Wobei, das wird sich dann wohl darauf beziehen, dass der Bryan Adams damals auch noch mitgemacht hat und sie sich sozusagen noch als The Five
Also,
Rolling Stones wahrgenommen haben.
wobei der Bryan Adams hat nie bei den Rolling Stones mitgespielt.
Ja, du hast recht. Wie hat der Haverer geheißen, der sich.
Brian Jones.
Brian Jones. Ja, vollkommen
Oh
richtig.
mein
Ja.
Gott.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Aber ich meine, das sind ohnehin die zwei Protagonisten, die Beatles und die Stones, die 64 schon präsent waren in der Popszene. Und weil du gesagt hast, vielleicht nicht das einzige Album, tatsächlich haben die Stones im Jahr 64 zwei Alben rausgebracht, nämlich das Debütalbum und dieses 12 Times 5. Und auch die Beatles haben zwei Alben rausgebracht, nämlich A Hard Day's Night und Beatles for Sale. Also da ist ordentlich was weitergegangen in diesem Jahr. Ja, aber es waren nicht die einzigen britischen Musiker, die in Amerika schon einmal aufgeschlagen sind. Weißt du, wer da noch
Ja.
Rolle gespielt hat.
Ja, es ist lustig, wie sehr eigentlich die Musiker, die in diesem Jahr mit bedeutenden von sich hören gemacht haben, sich dann letztendlich in meiner musikalischen DNA festgefressen haben. Weil unter anderem haben beispielsweise die Animals House of the Rising Sun eingespielt und das war der erste Song, den ich dann, wie ich meiner Gitarre auch Töne entlocken konnte, so auch so als 12-Jähriger, war das dann der erste Song, den ich sozusagen unterbrechender Finger irgendwie von mir geben konnte.
Genau, war in den Top 40. Ebenso wie You Really Got Me von den Kings.
Hey, cool, ja.
Ja, um die Zeit schon. Also ich hätte es für viel später eingeschätzt, You Really Got Me. Und einer meiner Lieblingssongs ist auch in den Top 40 gewesen, auch einer britischen Band, nämlich den Zombies. Und der Song ist She's Not There. Wurde in den 70er Jahren auch da von Santana gecovert.
Ja,
Der
richtig.
berühmteste Song der Zombies war übrigens Time of the Season, aber der ist erst später gekommen.
Das ist eine andere Geschichte zu späterer Zeit. Was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass einer der Musiker, die mich dann auch in späteren Jahren, so zwischen 15 und 20, schwerst heimgesucht hat mit tollen Platten, ist der Manfred Mann gewesen. Der hat allerdings zum damaligen Zeitpunkt Dinge getan, die ich dann so als 15, 20-Jähriger nicht mehr hören wollte.
Du did
Yeah, man, ja genau. Und
it
schalala, keine Ahnung, wie der Song dann wirklich gekommen ist. Aber ja, er war damals schon zugegen und hat dann später wirklich seine großen Dinge getan. Angefangen von Solar Fire, über was immer auch da an tollen LPs rausgekommen ist. Er war auch schon 1964 zugegen.
Genau, und auch gewisser Van Morrison hat mit seiner Gruppe Them schon eine Single rausgebracht, die von Jimi Hendrix gecovert wurde, nämlich Gloria.
Und dann muss man unbedingt noch zwei Damen erwähnen, die sich ebenso in den Gehörgängen festgefressen haben mit ihrer Musik. Allen voran Dionne Warwick, die hat Walk on By damals eingespielt. Eine von vielen, vielen Nummern, die sie, glaube ich, es war auch eine Lerner and Löwe-Geschichte
Ja,
wahrscheinlich.
das ist Burt Bacharach.
Oder Burt Bacharach, genau, Burt Bacharach. Und da sind ja großartige Sachen von dir damals von Bacharach eingespielt worden, die ich heute auch noch gern höre. Die haben so einen wunderbaren Sound, der mich so an Amerika der 60er Jahre erinnert.
Ja, es war eben Walk on By in den Top 40 und ein zweiter Bacharach-Song, nämlich Wishing and Hoping,
Von der
damals
Dusty
gesungen
Springfield,
von Dusty
genau.
Springfield.
Und das ist überhaupt, finde ich, einer der genialsten Songs, die dann auch später gecovert wurden. Zum Beispiel auch für den Film My Best Friend's Wedding mit der Julia Roberts und dem Rupert Everett. Aber im Grunde genommen haben sie diesen Song, wenn sie ihn später eingespielt haben, auch nicht sehr viel anders spielen können, wie damals, wie die Dusty Springfield ihn eingesungen hat, weil das so ein Klassiker, finde ich. Ja, der 60er Jahr war, du spürst
Naja,
den Petticoat und all diese
du
Dinge.
veränderst ihn, du verschlechterst ihn. Ja, das.
Ich würde das gar nicht mal sagen. Das ist, die Einspielungen später sind gut, aber sie sind kaum
Nein, du, ich sage
unterscheidbar.
jetzt
Ja.
eben, weil du, ich sage, du veränderst den Song, du verschlechterst ihn.
Ja.
Sie haben ihn nicht verändert, ja.
Genau, sie haben ihn einfach so
Ja.
spüren müssen, wie es war. Da kommt so
Ja.
richtig das Petticoat-Feeling rüber und die Perücken, die Ladies damals getragen haben. Einfach schön. Ja.
Aber jetzt haben wir eigentlich, also was wir aufgezählt haben, war jetzt vorwiegend USA, jetzt bis auf die Diane Warwick. Und wenn man also die Top 40 Songs anschaut, die von US-Musikern stammten, dann ist da kaum Pop dabei. Das ist alles nur Soul. Ja, also ich hab mir da eine Liste gemacht von Dancing in the Street, ja. Oder Under the Boardwalk, das ist jetzt nicht Soul, aber das ist schon ein bisschen, würde man heute einen Schlager unterbringen. Ne? Oder was haben wir denn noch? My Boy Lollipop Ragdoll, das ist, ich meine, man kennt die Songs, aber im Vergleich zu dem, was aus England gekommen ist, ist das schon eine andere Kategorie von Musik, die in den USA damals noch gemacht wurde. Ne?
Du hast vollkommen recht. Die Amerikaner sind irgendwo, ja, irgendwie dem verhaftet gewesen, was wir heute ein bisschen abschätzig als Schlager qualifizieren würden, hätte ich gesagt. Und die Briten waren da schon ganz anders unterwegs.
Die einzige Popband, die in den USA damals schon existiert hat und erfolgreich war, waren die Beach Boys aus meiner Sicht.
Ja, stimmt, stimmt, ja.
Die zwar auch noch entfernt waren von ihrem Meisterwerk, aber halt mit Fun, Fun, Fun und I Get Around und weiteren zwei, ebenfalls vier Songs in den Top 40 untergebracht haben, 1964.
Also da muss man dann, wenn wir zum Jazz kommen, schon sagen, da hat sich in Wirklichkeit eine riesige, riesige, riesige Lücke aufgetan. Abgründe haben sich aufgetan zwischen der modernen Schlagermusik oder der Popmusik, wie sie damals eben angefangen hat, überdimensionale Bedeutung zu kriegen, und dem, was im Jazzbereich passiert ist. Das war nämlich alles höchst akademische, finde ich, wahnsinnig spannende, sehr, sehr anspruchsvolle Musik.
Das ist korrekt. Und wenn wir jetzt, darf ich denn die Brücke zum Jazz rüberlegen,
Bitte gerne.
auch wenn sie holprig ist. Wir hatten auch zwei, unter Anführungszeichen, Jazzstücke in den Top 40. Weißt du, welche ich meine?
Du wirst es mir gleich verraten.
Also das eine ist definitiv kein Jazzstück, aber der Musiker ist definitiv Jazz, nämlich Louis Armstrong. Und der war in den Top 40 mit Hello Dolly.
Oh nein.
Ja. Das kommt ja aus dem Musical, ne? Glaube ich.
Ja.
Und das Zweite, was ich aber schon eher dem Jazz zuordnen würde, ist Stan Getz und Astrud Gilberto mit The Girl from Ipanema.
Definitiv, ja. Wobei
Ja.
man sagen muss, auch da klafft noch immer die riesige, bereits genannte Lücke zu dem, was wir heute wahrscheinlich besprechen werden, weil unsere ganz großen Jazzmusiker, die auch damals aufgebrochen sind ins New Thing und in den modalen Jazz, haben da wirklich nicht nur bahnbrechendes, sondern teilweise durchaus nicht ganz eingängiges ihren Hörern geboten. Und bis heute bin ich eigentlich unendlich glücklich darüber, dass sich schon damals dafür Hörer gefunden haben, Hörerinnen und Hörer. Denn wäre dem nicht so gewesen, dann wären diese Dinge sicher nicht bis zu den Zeiten, wo wir selber zu Jazz-Fans geworden sind, überliefert worden. Also vielen Dank dafür, dass diese wirklich sehr anspruchsvolle Musik bestehen konnte zwischen oder neben Dua, di, 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 dam, di, di, dom.
Weiter singen, dann lieber nicht. Ja, also jetzt sind wir mit der Einleitung für heute schon fast fertig. Wir kommen nämlich dann bald einmal zu unserem Hauptteil, wenn wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, jeder hat drei Alben, oder? Hast du drei Alben
Naja, ich werde mich anstrengen, dass ich.
ausgesucht, die wir noch nicht, glaube ich, also zumindest hoffen wir, dass wir sie noch nicht in den Sendungen hatten, die alle im Jahr 64 entweder entstanden oder veröffentlicht wurden. Wir wissen von jeweils von dem anderen nicht was ausgesucht hat. Aber abgesehen davon, um jetzt die Einleitung wirklich zu beenden, 64 war ja schon ein bedeutendes Jahr im Jazz. Ne? Ich habe jetzt, wenn ich da auf meine Liste schaue und nur zwei Namen nenne, nämlich John Coltrane und Eric Dolphy, da hat sich schon einiges getan.
Du hast auch die, die auf meiner Liste gleich ganz
War mir
zuvorderst stehen,
gedacht, ja.
genannt. John Coltrane, Love Supreme, Eric Dolphy, Out to Lunch. Bahnbrechende Meisterwerke. Wir werden schweigen über diese heute, nachdem wir sie genannt haben, weil wir sie ja wirklich schon, ich glaube, in mehreren Sendungen vor den Vorhang gezogen haben. Ich habe auch bewusst bei den anderen Platten, die ich ausgesucht habe, von den Künstlern hat es im gleichen Jahr dann meistens vielleicht sogar noch ein tolleres Album gegeben, als das, das ich dann nennen würde. Aber auch über das haben wir dann wahrscheinlich bereits gesprochen. Aber das, was überbleibt, kann ich nur sagen, das ist alles allererste Sahne, und bin sehr froh, dass wir heute über diese, also zumindest ist das, was ich dir erzählen möchte, Stefan, und euch da draußen, dass wir über diese Platten reden werden.
Ja, möchte vielleicht nur ergänzen, weil du Love Supreme genannt hast. Ein paar Monate vorher ist Crescent erschienen vom Coltrane oder zumindest aufgenommen. Und für Dolphy war es sein letztes Lebensjahr. Der ist ja gestorben im Juli oder Juni noch 64 und hat dann mit zwei europäischen Aufnahmen, die es auch auf Platte geschafft haben, also das Werk abgeschlossen sozusagen. Ja, alle anderen Musiker, die ich da noch stehen habe, die hatten wir schon mal in der Sendung. Zum Großteil sogar hatten wir eigene Folgen denen gewidmet. Ich werde es jetzt gar nicht weiter aufzählen, wahrscheinlich kommen wir dann eh noch dazu. Ich bin jetzt gespannt, was du uns herausgefunden und vorstellen willst.
Also die erste Platte, die ich dir und allen anderen präsentieren möchte, die haben wir zwar schon genannt, aber auch nur im Kanon des Musikers und seiner Gruppe und nicht entsprechend gewürdigt. Und sie ist bis zu einem gewissen Grad auch so ein Dreh- und Angelpunkt, weil viele der Musiker, die da mitgespielt haben, kommen dann bei meinen späteren Platten nochmal vor, weil sie da in einem Ensemble gespielt haben und dann später im gleichen Jahr ganz großartige Platten unter ihrem eigenen Namen rausgebracht haben. Also mein Dreh- und Angelpunkt sind Art Blakey's Jazz Messengers mit der Scheibe Free for All.
Die hatten wir tatsächlich vor kurzem, ja.
Ja, wobei ich gerne einfach ein paar Aspekte heute beitragen möchte, die sicher nicht gesagt wurden. Es ist beispielsweise so, dass das wirklich vielleicht sogar die beste Platte von Art Blakey war, die er musikalisch gemacht hat. Jedenfalls mit jener Frontline, die als seine, ja, von Kritikern wahrscheinlich sogar unzweifelhaft als seine stärkste Bläsertruppe bezeichnet wird. Das war nämlich damals der Wayne Shorter am Tenorsaxophon, der Freddie Hubbard an der Trompete und der Curtis Fuller an der Posaune. Jetzt könnte man darüber streiten, ob da die Morgan nicht vielleicht auch genauso wichtig ist wie der Freddie Hubbard. Anyway, das ist jedenfalls auch die Zeit gewesen, wo diese Bläsertruppe sehr, sehr komplexe und wahnsinnig harmonische Arrangements miteinander zustande gebracht hat. In der Rhythmusgruppe war der Cedar Walton am Piano und Jaime Meredith am Bass, also den kenne ich am wenigsten, wurde dann auch später vom Reggie Workman abgelöst. Und was so spannend ist an dieser Platte, es war die erste übrigens auf Blue Note nach 2 Jahren. Dazwischen hat er wirklich tolle Geschichten auf Impulse gemacht, A Jazz Message oder auf Riverside die You Get Zu, auch eine wirklich tolle Platte. Und das war nach längerer Zeit wieder sein erstes Blue Note Album mit dieser Besetzung. Und wie der Titel schon sagt, ist es so, dass er da so ein bisschen aus diesem Hardbop ausbricht. Und du spürst schon dieses sogar über das Modale, über den modalen Jazz hinausgehende Element der Freiheit, des Free Jazz. Und was mir an dieser Platte eben so bestechend erscheint, ist genau das. Natürlich ist sie dem Hardbop verhaftet, aber am Ende des Tages ist insbesondere mit dem titelgebenden Stück Free for All, das er, glaube ich, fast über 8 Minuten funktioniert, entwickelt sich wirklich so etwas wie Anklänge an den Free Jazz. Und das finde ich schon mal ausgesprochen spannend.
Ja, Free for All steht eigentlich auf meiner Einkaufsliste. Ich habe gerade geschaut, ob es das überhaupt gibt. Ja, gibt es. In einer Limited Edition, 180 Gramm. Ist gerade verfügbar.
Schön.
Genau.
Bitte zugreifen. Wirklich eine spannende Platte. Stefan, womit machst du uns glücklich?
Ja, also wir haben der Musiker, den haben wir schon sicher sehr oft erwähnt, aber wir haben ihm noch keine eigene Sendung gewidmet. Ist auch schwierig bei ihm, weil er hat ein sehr überschaubares Werk hinterlassen, wiewohl das Werk, das er hinterlassen hat, eigentlich durchwegs zu empfehlen ist. Und er hat da vielen, vielen wichtigen Aufnahmen, vor allem in den 60er Jahren, mitgespielt. Das erste Album, das er veröffentlicht hat, war Evolution. Das haben wir ohnehin bei den Blue Note Covers zuletzt erwähnt. Und sein zweites Album ist 1964 eben entstanden, Some Other Stuff. Ich rede von Gracken Moncur dem Dritten, ein US-amerikanischer Posaunist, 37 geboren, erst 22 gestorben. Also wenn wir das mitbekommen hätten, hätten wir ihm 2022 eigentlich schon eine Sendung schenken können. Auch sein Vater, ja, warum Nummer drei? Weil sein Vater hieß auch so, und der bezeichnete sich als Moncur der Zweite, der war Bassist. Was der Großvater getan hat, weiß ich nicht. Some Other Stuff ist auf Blue Note erschienen, so wie eben das Erstlingswerk Evolution, und ja, beide Alben, kann man sagen, entsprechend dem damaligen Zeitgeist, das sind Höhepunkte der damaligen Post-Pop-Avantgarde. Und wenn man sich die Besetzung anschaut, da war da nicht niemand geringerer dabei als Wayne Shorter, Herbie Hancock, Cecil McBee und Tony Williams.
Gratian Moncur, ich würde ihn Gratian nennen, aber da kennt man wahrscheinlich auch
Ich habe das von
unterschiedliche Namen gesehen.
Amerikaner gehört, dass
Okay,
der
Gracken,
seine
Gracken
Cracken,
Moncur.
ja,
Ja.
ich.
Jedenfalls ist das für mich einer von den Musikern, die mit Sicherheit weit unter seinem Wert geschlagen wurden bis heute, weil nicht nur die beiden von dir genannten Alben, sondern auch diverseste andere Alben, die durchaus auch in dieser Zeit entstanden sind, von seiner Musik geadelt wurden und veredelt wurden. Ein ganz ein toller Musiker. Ja, mehr ist dazu aus meiner Sicht gar nicht zu sagen.
Ja, eins noch, bitte wiederveröffentlichen. Ja, Evolution ist ja wiederveröffentlicht worden vor, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr. Das ist dann ganz billig angeboten worden am Markt, offensichtlich, weil es keiner nachgefragt hat. Schade drum. Some Other Stuff ist nicht wiederveröffentlicht worden und die anderen Alben, die er dann später gemacht hat, die auch auf anderen und kleineren Labels erschienen sind, die gibt es überhaupt nicht.
Jo. Gut, ich bin jetzt irgendwo im Zweifel, welche von meinen eigentlich 7 Alben, die ich gerne präsentiert hätte, ich jetzt als zweites reinschiebe, und ich entscheide mich aber für eines, das deswegen zu Recht heute genannt werden sollte, weil es auch ganz typisch für diese Zeit ist, ein bahnbrechendes Album, wahrscheinlich übrigens auch von diversesten Kritikern unter den 100 wichtigsten Alben gereiht wird und trotzdem so ein bisschen ein Schattendasein geführt hat, nicht zuletzt vielleicht auch deswegen, weil vom Musiker, der das eingespielt hat, halt, wie soll ich sagen, wichtigere Alben ungefähr in diesem Zeitraum in den Vordergrund getreten sind und er mit späteren Einspielungen dann noch mehr von sich reden gemacht hat. Aber diese Platte ist bis zu einem gewissen Grad fast so etwas wie seine Kerneinspielung, die auch in dieser Zusammensetzung definitiv was ganz was Einzigartiges ist und trotzdem gleichzeitig für den musikalischen Kosmos steht, der damals entstanden ist. Und zwar ist es die Impulse-Produktion von Archie Shepp aus dem Jahr 1964, Four for Train.
Haben wir in der Archie Shepp-Folge ganz bestimmt schon gehabt. Ich glaube,
Richtig?
es war sein erstes Werk, soweit ich mich erinnere.
Es war das erste auf Impulse veröffentlichte Werk und auch diesem habe ich ein paar Dinge abgewonnen, die wir damals sicher nicht gesagt haben, die ich aber für sehr wichtig halte. Das
Dann
eine ist einmal,
schieß los.
ja, also es ist nicht gerade sehr überraschend, dass er unter dem Einfluss von John Coltrane gestanden hat in dieser Zeit. Four for Train ist ja auch ganz eindeutig eine Referenz auf den John Coltrane. Was ich an dieser Platte so bemerkenswert finde, sind nicht nur die Mitmusiker, die ich jetzt gleich mal erwähnen möchte. Am Altsaxophon, es ist der John Cicai und an der Posaune der Roswell Rudd, zwei ganz, ganz großartige Free-Jazzer. Sondern am Bass spielte übrigens Reggie Workman, der im gleichen Jahr mit dem John Coltrane im Village Vanguard gespielt hat oder die Africa Brass Sessions eingespielt hat. Und am Schlagzeug ist der Charles Moffett, auch einer von den ja, wichtigen Leuten des Free Jazz. Und am spannendsten ist für mich der Trompeter dieser Produktion. Es handelt sich nämlich um einen gewissen Herrn Shorter. Und zwar nicht Wayne, sondern Alan Shorter, den Bruder vom Saxophonisten Wayne Shorter, der eben die Trompete geblasen hat und auch einer der ganz, ganz großen unterschätzten Musiker in der Jazzgeschichte, der unter eigenem Namen 2, 3 Platten, die man praktisch nie kriegt, und wenn man sie kriegt, kosten sie viele 100 €. Das war ein guter Grund, die waren wirklich großartig. Und der gibt sich hier gemeinsam mit den anderen Musikern und allen voran dem Archie Shepp die Ehre. Und was sie einspielen, ist wirklich eine irrsinnig spannende Musik. Was ich daran so bemerkenswert finde, die Four for Train und die Referenz an den John Coltrane, die hört man nach meinem Dafürhalten überhaupt nicht raus. Das ist überhaupt nichts mit Coltrane Sound. Das ist was ganz was Eigenständiges. Interessanterweise klingt es für mich nicht mal nach dem späteren free-jazzigen Archie Shepp. Es ist irgendwie eine ganz interessante kammermusikalische Musik, die durchaus mitunter anstrengend ist. Aber es ist wirklich einer der ersten ernsthaften Versuche, eben auszubrechen aus dem damals gängigen Hardbop und dem modalen Jazz. Und interessanterweise ist es aber eben nicht wirklich Free Jazz geworden, sondern eben so ein kammermusikalisches Avantgarde-Bastardel, das wirklich für sich steht und für sonst gar nichts anderes. 4/4 Train ist wirklich eine unique Platte, wie es keine andere mehr gab.
Wenn du sagst, es hat man hört den Coltrane gar nicht raus, aber die Stücke, die er gespielt hat, waren durchwegs Coltrane-Kompositionen.
Ja. Aber hör noch mal da hinein, du wirst
Ja,
sehen,
mache ich.
das hat gar nichts mit der Art, wie Coltrane in dieser Zeit angefangen hat zu spielen, zu tun für mich. Wirklich sehr, 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 sehr lustig.
Gut. Soll ich weitermachen?
Ich bitte dich darum, Stefan.
Okay, also ich bleibe in den USA und habe mir ausgesucht eins von mehreren Alben, die, glaube ich, von Bedeutung sind von dem Herrn, aber in anderen Jahren vielleicht erschienen oder aufgenommen wurden. Das habe ich nicht so genau recherchiert. Es handelt sich um Spiritual Unity, das sogar in unserem Geburtsmonat aufgenommen wurde, nämlich im Juli. Und der Musiker ist ein gewisser Albert Ayler oder Ayler. Albert Ayler war eigentlich einer der bedeutendsten Musiker, der den Free Jazz in den USA in den 60er Jahren vorangetrieben, wenn nicht sogar entwickelt hat. Ja, er hat von sich einmal gesagt, ich zitiere, Train was my father, no. Train was the father. Ja, Pharaoh was the son and I am the Holy Ghost.
Ja,
Das
ja, ja, das hat, ja.
fasst sein Selbstverständnis über ihn selbst zusammen. Irgendwie hat er damit ja auch recht gehabt. Ja. Die Musik war, wie soll ich sagen, sehr impulsiv, sehr expressiv, oft auch sehr chaotisch. Also er war jetzt nicht ganz einfach zu hören. Und das geht mir immer noch so, wenn ich eine Platte von Albert Ayler auflege, dann ist es super, aber danach ist wieder mal gut. Ein zweites hintereinander muss dann nicht sein. Er war, wie wahrscheinlich viele Free Jazz Musiker in dieser Zeit, erfolglos zu seinen Lebzeiten. Die Umstände seines Todes wurden nie ganz aufgeklärt. Er ist mit knapp 35 1970 ertrunken im East River in New York aufgefunden worden. Und sein Ruhm, den hat er erst posthum erlangt.
Was interessant ist, weil du ja auch die anderen beiden großen Saxophonisten des Free Jazz genannt hast, beim Albert Ayler kann ich mich gar nicht erinnern, dass der jemals etwas Zugängliches gespielt hätte. Also die großen Platten zumindest, die man von ihm kennt, die sind alle astreiner Free Jazz. Hast du irgendwo ein Werk im Kopf, wo er ein bisschen zugänglicher oder im Ohr, wo er ein bisschen zugänglicher auch gespielt hätte?
Nein, ich glaube, er hat ja dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ist er ein bisschen mehr auf das Soulige, Bluesige übergegangen. Die Alben waren aber jetzt, glaube ich, nicht besonders gut. Ja. Also die Zeit, wo er Spiritual Unity ist eine Trio-Aufnahme. Er hat mit Don Cherry gespielt in Europa. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, die man konserviert hat, nämlich viele Konzerte, Hilversum zum Beispiel und was auch, was wo auch immer. Das gibt es alles auf CD und zum Teil auf Platte. Je größer die Besetzung war, desto, naja, wie soll ich sagen, nicht einfacher, aber es war dann besser hörbar. Weil Ela im Trio mit Bass und Schlagzeug, das kann schon anstrengend sein, ja.
Ja, absolut, absolut. Naja, ich muss irgendwie auch mein Versprechen wahrmachen. Ich habe gesagt eigentlich, dass ich die Platten, die ich dann später vorstellen werde, alle so ein bisschen um die Jazz-Messengers drehen werden. Jetzt hat der Archie Shepp aber so wirklich gar nichts mit den Jazz-Messengers zu tun gehabt. Den habe ich auch eingeschoben. Ich muss also zumindest jetzt bei meiner dritten Platte mein Versprechen einlösen und werde aus dem Fundus, den ich mir da zurechtgelegt habe, ein Album von Wayne Shorter herausziehen. Und zwar handelt es sich nicht um die wahrscheinlich in diesem Jahr wichtigere Platte Choo-Choo, weil die haben wir mit Sicherheit schon, wenn wir über den Wayne Shorter gesprochen haben, in seiner eigenen Sendung und dann mehrfach in anderen Sendungen zitiert. Im gleichen Jahr ist nämlich noch eine zweite Platte von ihm herausgekommen, und zwar Night Dreamer. Es war unmittelbar, nachdem die Art Blakey-Aufnahme, wahrscheinlich war es sogar Free for All, beendet wurde oder in diesem Umfeld, hat der Wayne Shorter eben auf Blue Note auch bereits sehr, sehr kräftig die eigene Trommel gerührt oder in eigenen Sachen das Saxophon gequetscht und hat sich damals im Studio den Lee Morgan an der Trompete und den Freddie Hubbard gekrallt und in der Rhythmusgruppe hat ihn der McCoy Tyner am Klavier, der Reggie Workman am Bass und der Elvin Jones am Schlagzeug begleitet. Es war, wie schon erwähnt, die Zeit, wo diese besagte Rhythmusgruppe mit dem John Coltrane Africa Brass eingespielt hat. Und es ist das Jahr gewesen, wo sich dann Wayne Shorter in der legendären zweiten Miles Davis, im legendären zweiten Miles Davis Quintett eingefunden hat, dort den George Coleman abgelöst hat. Also es war die Zeit, wo es einerseits musikalisch eben ganz dicht zugegangen ist und wo der Wayne Shorter wirklich ein Highflyer war, gefragt von allen Seiten und dann eben losgeeist wurde bei den Jazz Messengers und beim Miles Davis eingestiegen ist und selber mit zwei wirklichen Krachern eben auf sich aufmerksam gemacht hat. Und die erste davon war eben Night Dreamer. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar Speak No Evil auch in dieser Zeit entstanden ist. Was jedenfalls an der Night Dreamer interessant ist, ist, dass es so ein klassisches Übergangsalbum war. Klar, sich wegbewegend vom Hardbop-Stil, der in dieser Zeit eben en vogue war, hin zu den anspruchsvolleren Kompositionen. Und was sehr nett ist, ist, dass es eigentlich durchwegs ruhigere Nummern sind, wo so das lyrische Element vom Wayne Shorter rauskommt. Eine, finde ich, rundum gelungene, ruhige, sehr, sehr in sich ruhende Platte. Also, das wäre meine Nummer 3, die ich heute mit dir und euch anderen teilen möchte.
Ja, Speak No Evil ist tatsächlich 1964 auch aufgenommen worden, am 24. Dezember 1964, aber erst 1966 veröffentlicht worden. Die anderen Alben, die hast du eh erwähnt, jetzt neben Night Dreamer auch Juju. Nur eine Frage, vielleicht habe ich jetzt auch nicht wirklich aufgepasst, aber du hast immer Africa Brass erwähnt, vom Coltrane. Was hat das jetzt mit unserem Jahr zu tun?
Die Africa Brass Sessions haben
1961.
stimmt, haben ein bisschen früher stattgefunden, aber es war eben genau diese Rhythmusgruppe, mit der John Coltrane
So,
eben in der
okay.
Africa Brass Session zusammengespielt
Ich
hat.
verstehe. Alles klar, da habe ich nicht gescheit aufgepasst. Okay.
Oder eben ein Blödsinn gesagt, was auch durchaus möglich wäre.
Ja, macht
Was
nichts.
hiermit und was hiermit aufgeklärt wäre.
Genau. Ja, jetzt haben wir 5 Alben aus den USA. Deswegen muss ich jetzt über den Kontinent springen und gehe nach Großbritannien.
Na, bravo.
Kannst du schon erahnen, um wen es geht?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Wir springen nach Großbritannien zu einem gewissen Michael Garrick.
Oh Gott, der Michael Garrick.
Genau, Michael Garrick, 1933 geboren, hatte auch ein langes Leben bis 2011, ist ein britischer Pianist, Organist und Komponist gewesen. Sein Werk unter eigenem Namen aufgenommen war auch relativ überschaubar. Er ist als Trio aufgetreten, er hat größere Besetzungen gehabt, also Quartetts, Sextetts, Big Bands bis zur Orchesterbesetzung. Er war sicher eine der zentralen Figuren im britischen Jazz der 60er und 70er Jahre, über den wir eigentlich so wenig wissen. Und noch gar nie was gemacht haben, sollte man nachholen. Er hat 1959 seine erste Aufnahme gemacht für Columbia und hat dann eine Zeit lang versucht, Jazz und Poesie unter einen Hut zu bringen. Das habe ich jedenfalls nachgelesen. Und jetzt kommen wir zum Album, das 1964 aufgenommen wurde. Das war nämlich eine 10-Inch, also eine 10-Inch und in Eigenregie aufgenommen, gepresst, verbreitet. Das Album hieß Moonscapes. Und es ist wohl eines der rarsten Alben der Jazzgeschichte. Es haben nämlich nur 99 Kopien davon existiert. Und natürlich war das Werk sehr, sehr lange verschollen. Erst 2007 hat irgendjemand die Aufnahme wieder aufgegriffen und neu veröffentlicht. Ich habe es auf CD, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, ob es das auch auf Vinyl gibt. Es gibt genau fünf Vinyls auf Discogs, also super wenig. Ja, die Musik ist eine Trio-Musik, also ein klassisches Klaviertrio, aber es ist ein Modalwerk schlechthin. Also wenn man wissen will, was ist modaler Jazz, hört man sich am besten dieses Album an. Ja. Es dauert nur 22 Minuten, aber es ist absolut wert, es zu kaufen und zu besitzen. Und ich liebe auch die Titel darauf. Also auf die Playlist hat es geschafft, ein Titel, der heißt Music for Shattering Supermarkets.
Na bitte, sensationell.
Ja.
Ich muss dich insofern korrigieren, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil du meintest, dass wir über den Michael Garrick noch nichts gebracht haben. In einer unserer ersten Sendungen, vielleicht gibt es da draußen aufmerksame Zuhörerinnen, die es gehört haben und sich daran erinnern, haben wir sehr wohl einmal auch den Michael Garrick gehabt. Und zwar waren das, glaube ich, die Piano-Trios. Ich glaube allerdings, dass du damals nicht über Moonscape erzählt hast.
Kann man nachhören? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube auch, dass wir den Michael Garrick schon mal erwähnt haben. Ja, vielleicht haben wir das Album schon mal einmal erwähnt, aber wir haben über British Jazz per se noch nichts gemacht.
Ja, was jedenfalls Not wäre, es zu tun.
Ja, das Thema ist aber nicht ganz einfach, weil, also für uns zumindest ist es nicht ganz einfach.
Ja.
Gut, ja, damit wäre ich fertig mit meinen drei Alben, du auch. Du hast das natürlich. So überbordend wie du bist und maßlos hast natürlich nicht nur drei vorbereitet, sondern wie du gesagt hast, sieben oder so. Sag nur kurz.
Genau, ich werde sie einfach zum Besten geben und als eine Hörempfehlung für alle, die sich für dieses Jahr interessieren, hinterlassen. Auch schon erwähnt, aber wirklich hörenswert und nicht zuletzt auch deswegen, weil es jetzt in einer wunderschönen Blue Note, wie heißen jetzt diese Connoisseur-Serie da, Stefan, die auf
Und
Vinyl
Buch
gerade
jetzt,
erscheint,
sag's mir jedes Mal.
genau. In der Tone Poet Version rausgekommen ist, und zwar Breaking Point. Eines der wirklich ganz, ganz großartigen Blue Note Werke von Freddie Hubbard, eines der frühen Werke, am 7. Mai 1964 erschienen, und ein herrlich großartiges modales Werk, das durchaus auch ein bisschen so in die freie Avantgarde abgleitet. Sehr, sehr sympathisch, großartige Musik. Am Altsaxophon ist der James Spalding, den man eh viel zu selten hört, der den Freddie Hubbard auch auf Haptones, das 2 Jahre früher erschienen ist, begleitet hat, zu hören. Das wäre das eine gewesen. Dann hätte ich noch zwei Alben vom Jackie McLean dazu mischen wollen. Wir haben sie auch schon in Nebensätzen erwähnt, aber damals sind sie genauso untergegangen, wie wir sie
Ja,
heute nur erwähnen.
die
Bei
haben auch in Hauptsätzen erwähnt. Wir haben ja eine Jackie McLean-Folge gemacht.
haben wir It's Time wirklich
Vor
entsprechend
kurz, na,
gewürdigt?
vor kurzem sogar.
Haben wir jetzt Time gewürdigt? Gut, dann lasse ich It's Time hiermit unter den Tisch fallen, genauso wie Action, 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 das ebenfalls im Jahr 1964 entstanden ist. Aber ich glaube, diese Platte haben wir bestens in einem Nebensatz erwähnt, nämlich die letzte, die ich nennen würde, oder die vorletzte, vom Herbie Hancock, Inventions und Dimensions. Das ist nämlich insofern auch eine sehr, sehr spannende Platte aus diesem Jahr, weil es eine Trio-Einspielung ist, neben dem Bassisten Paul Chambers ist am Schlagzeug der Willy Bobo und alternierend der Chihuahua Martinez zu hören. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Herbie Hancock-Platte, weil er einen ganz eigenen Stil spielt, der irgendwo so angesiedelt ist zwischen südamerikanischen und echten avantgardistischen modalen Gespiele und allein daher schon sehr, sehr hörenswert und sehr, sehr eigenständig. Und last not least würde ich gerne erwähnen, dass im Jahr 1964 eine der wichtigsten, aber ebenso wahrscheinlich am wenigsten in die Breite getretenen Platten von Charles Mingus entstanden ist, auf Impulse, nämlich Mingus, 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 wo er eigentlich sich selber zitiert und viele seiner Stücke, die er schon zu einem früheren Zeitpunkt eingespielt hat, hier noch einmal einspielt, allerdings in größerer Besetzung. Und das Tolle daran ist natürlich, dass sie versucht haben, die damals schon großartigen Einspielungen, es handelt sich um Stücke wie Better Get It, wie heißt die Nummer, Better Get It in Your Soul oder Goodbye Pork Pie Head, finden sich beide auf der Platte nochmal eingespielt und sie versuchen sich dann nochmal zu übertrumpfen. Und wenn du mich fragst, Stefan, es ist ihnen gelungen. Die besseren Einspielungen von diesen Stücken finden sich auf der genannten Platte.
Okay, wenn mich jemand fragen sollte, das Album braucht man nicht wirklich. Aber gut, so unterschiedlich sind die Meinungen.
Nun, hiermit schweige ich beleidigt für den Rest der Sendung.
Gut.
Die ist schon bald aus sein müsste eigentlich.
So ist es. Dann verabschieden wir uns für dieses Mal. Das war unsere September-Folge. Wir hoffen für die nächste Folge, von der wir noch überhaupt nicht wissen, worum es gehen wird, auf ein besseres Wetter und wünschen euch noch einen schönen Tag. Und ja, keep swinging. Tschüss.
Baba.